Nicht wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitelhoff.
Servus!
Heute mit dem Journalisten und ehemaligen Profilherausgeber Christian Rainer.
Und Leute, die mich kennen oder kannten beim Profil, die würden schon sagen, dieses jederzeit streitbare und trotzdem offene, das könnte schon was mit der Gegend zu tun haben.
Der Ebenseher musste erst in die Welt hinausgehen, um zu erkennen, wie tief verwurzelt er im Salzkammergut eigentlich ist.
Hatte nie gedacht, ich würde dort zurückkommen und zurück wollen, aber irgendwann habe ich gemerkt, das ist Heimat. Das ist die Gegend, wo man zum ersten Mal gelächelt und geweint hat, geliebt hat, geküsst hat. Und die Berge sind so vertraut. Und dem entkommt man nicht, dann sollte man vielleicht auch nicht entkommen. Also darum habe ich das Haus übernommen und darum bin ich gerne oft dort im Salzkammergut.
Grüß dich, Peter.
Robert, servus. Heute sind wir in Ebensee.
Ja, und das Tolle ist, wir haben ja einen ganz wichtigen Termin vor uns. Am kommenden Wochenende sind in Österreich Nationalratswahlen.
Zumindest, wenn man den Podcast zeitnah hört. Sonst liegt es vielleicht schon in der Vergangenheit und wir alle müssen einen Kater, hoffentlich nicht, aber vielleicht wird so, einen Kater überwinden. Aber ja, am Sonntag sind Nationalratswahlen und wir haben einen Journalisten da, der sich sehr, sehr viel mit Politik beschäftigt hat.
Ich wollte gerade sagen, wir machen kein politisches Thema natürlich, sondern wir wechseln die Seite und gehen zum Journalismus. Einer der wohl bekanntesten Journalisten Österreichs ist heute bei uns, der Christian Rainer. Servus.
Grüß Enk, also grüß euch Gott, ja.
Das ist die richtige Begrüßung. Was man natürlich dazu sagen muss, er ist nicht nur Journalist, er war nicht nur über 20 Jahre prägend beim Profil, sondern er ist aus Ebensee.
Ja, genau. Obwohl eigentlich ja geboren in Gmunden.
Ja, jeder macht mal einen Fehler, aber den lasse ich meinen Eltern an. Also ja, im Pass steht Gmunden, Bad Ischl, was die Alternative gewesen wäre, abgesehen von der Hausgeburt, wo es ein bisschen schwieriger gewesen wäre. Bad Ischl war damals das Krankenhaus nicht so angesehen. Im Jahr, ich gebe es zu, 1961. Also Gmunden, Satori-Straße, da war die Geburtsklinik, ist das. Inzwischen ist dort, war dort eine Eigentumswohnung und jetzt ist, glaube ich, ein Parkplatz. Ich weiß nicht. Also Gmunden steht drin, jeder macht einen Fehler. Ich laste das und vieles andere meinen Eltern an.
Aber es ist ja dann weitergegangen. Du bist ja auch in Gmunden in die Schule gegangen.
Gott, der hat wieder wer recherchiert. Ja, also Bad Ischl, das Gymnasium war damals nicht so gut. Also es war besser als Bad Aussee, was die nächste Station gewesen wäre. Und Gmunden war die bessere Schule. Also ja, Fahrschüler jeden Morgen um 6.39 Uhr mit dem Zug nach Gmunden und am Nachmittag wieder zurück. Gute Schule, wenn man es überlebt hat. Wenn man es nicht gut überlebt hat, ist man dann von Gmunden nach Bad Ischl gegangen. Und das nicht ging, ist man nach Bad Aussee. Ich glaube, ein gewisser Jörg Haider, der aus Bad Gäusern kommt. Alle glauben, das ist ein Kärntner, na sowas von nicht. Ich glaube, dass Jörg Haider auch irgendwann in Bad Aussee war. Andere gingen noch nach Kremsmünster, aber da musste man schon sehr heilig sein. Und da ist einem dann wiederum anderes zugestoßen. Also ja, Gmunden maturiert, noch ein Fehler erwischt.
Hast du noch Schulkollegen aus deiner Zeit, mit denen du noch Kontakt hast?
Sehr viel sogar. Ich bin schon ganz früh, also schon beim 20. Maturtreffen erstmals wieder mit denen zusammengestoßen. Ich hatte mich natürlich überhaupt nicht verändert. Keine weißen Haare, viele Haare.
Und Sixpack.
danke ganz lieb, dass du das sagst. Und die anderen mussten alle dann irgendwie ein Namensschild tragen, damit ich sie erkennen konnte. Also ja, 20. Maturtreffen wieder. Inzwischen wieder viel Kontakt mit den Freunden von damals. Irgendwann einmal kommt man, ihr kennt das wahrscheinlich, da kommt so der Zeitpunkt, wo alles vergessen ist, was man damals an Rauheiten in der Pubertät erlebt hatte und man kann sich kaum mehr daran erinnern, beziehungsweise umgekehrt, die Mitschülerinnen und Mitschüler sagen einem, dass das alles ganz anders war. Ich könnte da jetzt einiges erzählen, wenn ihr wollt, was anders war, als ich es in Erinnerung hatte, aber ja, ich gehe zu allen Maturatreffen und es ist großartig.
Meine Frau sagt immer, wir werden halt alle erwachsen, ja, also wir überkommen alles, was früher war. War das Salzkammergut eng für dich? Hat sie abgezeichnet, dass dein Leben zumindest beruflich einmal woanders stattfinden wird?
Ja, auf jeden Fall. Mein Vater war Chemiker und arbeitete in der Industrie. So eng ich verwoben und befreundet war mit den Arbeiterkindern in Ebensee, so sehr war klar, ich würde in Wien studieren, also nicht nur in Linz oder in Salzburg, sondern in Wien und vermutlich auch dann dort bleiben. Umgekehrt, mein Vater, wie gesagt, Industriellenvereinigung in den Solberwerken. Ich wollte zu den Roten Falken. Wer es nicht weiß, das ist eine Jugendorganisation der Sozialdemokratischen Partei. Mein Vater hat gemeint, na, wirst du nicht lieber zu den Pfadfinder gehen, immerhin nicht ministrieren. Und ich habe gesagt, na, sicherlich nicht. Und habe mir gerecht ist falsch, aber mein erster Job nach nach dem Falter, Wiener Stadtzeitung, war dann die Arbeiterzeitung, also die Parteizeitung der Sozialdemokratischen Partei. Und mein Vater fand das cool, obwohl der damals dort der lokale Industrielle war und ich war bei der Arbeiterzeitung. Also Rote Falken, nein, aber Arbeiterzeitung bzw. AZ ging sich nicht nur aus, sondern war großartig. Und bis heute habe ich den Kontakt zu den Sozialdemokratischen, der Bürgermeisterin jetzt in Ebensee, dem Bürgermeister vorher und zu meinen Schulfreunden. Und dieser Red Canyon, so heißt das da ab Ebensee im Salzkammergut, ist mir ja sympathischer als alles, was nördlich ist, also was dann die eher konservative Volkspartei ist. Ab Ebensee, Arbeitergegend, weil Forstarbeiter, Salinenarbeiter und zu wenig Platz für Handel oder für das bäuerliche Umfeld. Und es war mir nicht zu eng dort im Sinne von zu provinziell. Trotzdem war klar, dass ich da irgendwann mal raus wollte.
Hat Politik generell bei euch zu Hause eine Rolle gespielt?
Ich habe es, glaube ich, nicht gespürt. Ich habe nicht so sehr gespürt, dass jetzt der Vater als Industriemanager die örtlichen Ärzte, Apotheker und wahrscheinlich der Pfarrer was anderes waren als die Arbeiter und Arbeiterkinder, weil mit den Arbeiterkindern bin ich aufgewachsen und dass die mich vermutlich anders gesehen haben als ich mich selber, war mir damals wahrscheinlich nicht bewusst, obwohl ich, bis ich 10 war, nur Hochdeutsch sprach, also imperfekt noch dazu von der Mutter, die eine Sudetendeutsche war und ich erst mit 10 eigentlich, als ich nach Gmunden in die Schule ging, dann Umgangssprache gelernt hab. Und jetzt erst im hohen Alter von jenseits der 30 oder so ein bisschen mehr, da lachen es alle die Herren, es langsam die Intonation des Dialekts dort schaffe, also weniger das Vokabular, aber das Singsang. Aber die Frage war Politik, hat das eine Rolle gespielt? Irgendwie fast zu wenig. Eltern, Kriegsgeneration, sicherlich keine Nazis, dennoch die Verdrängung und das Nichtsprechen über das, was zwischen 38 und 45 war, zu wenig Politik eigentlich. Also eine Generation, die den Rucksack mitbekam, dass da irgendwas Dunkles stattgefunden hat. Also das größte Verbrechen, an das die Menschheit sich erinnern kann. Und darüber wurde nicht offen gesprochen. Es war viel zu neutral. Ich hätte gerne mehr über Politik gesprochen.
Da kommen wir auch nochmal zurück, weil du hattest ja dann ein einschneidendes Erlebnis zu diesem Thema. Aber vorher vielleicht beschreibe uns noch dein Elternhaus, in dem du ja heute noch bist. Wie sieht das aus? Wie fühlt sich das an?
Das Haus, das ich übernommen habe, als meine Eltern hochbetagt vor 8 und 10 Jahren starben, ist in Rindbach, ein Teil von Ebensee. Ich selbst bin dort nicht aufgewachsen, sondern in einer Villa direkt am Fabriksgelände, so wie das bei den Krupps und so weiter üblich war. Da gab es Villen mit Garagen, Chauffeur mit einer Kappe, Swimmingpool, aber das Ganze mitten am Werksgelände. Dort bin ich jedenfalls ab dem 10. Lebensjahr aufgewachsen und es war natürlich ein goldener Käfig, wiewohl ich das wahrscheinlich weniger gemerkt habe als meine Freunde, Freundinnen, die dort ein- und ausgingen. Jetzt das Haus, eine klassische so Bad Ischler Villa, würde man sagen, mit Holzveranda vorne, groß, ist am Berghang in Rindbach, also dem Totengebirge zugewandt. Wenn man hinten den Gordon, also den Zaun hinten offen lässt, kommen die Rehe in den Garten. Leider auch die Marder, die dann die Autoschläuche auffressen. Also schönes Haus, übernommen. Hatte nie gedacht, ich würde dort zurückkommen und zurück wollen. Aber irgendwann habe ich gemerkt, das ist Heimat. Dort, das ist die Gegend, wo man zum ersten Mal gelächelt und geweint hat, geliebt hat, geküsst hat. Und die Berge sind so vertraut. Und dem entkommt man nicht, dann sollte man vielleicht auch nicht entkommen. Also darum habe ich das Haus übernommen. Und darum bin ich gerne oft dort im Salzkammergut.
Welche Rolle spielen die Menschen bei dem Heimatbegriff?
Die Menschen sind fremd und nahe zugleich. Einerseits, wenn man lange Jahrzehnte weg war von dort, ist man selber entfremdet. Andererseits spürt man dann irgendwann mal, was in einem bebt, wenn man diese Menschen wieder sieht, hört, fühlt und dass man mit denen aufgewachsen ist. Das sind jetzt nicht die Eltern, aber es ist das Gefühl der Kindheit, das da wieder aufkommt. Für mich dann nochmal ganz persönlich im Salzkammergut. Ganz besonderer Menschenschlag, weniger jetzt nördlich des Sonnsteins, der das nördliche Salzkammergut von dem südlichen Salzkammergut trennt, dort eben bürgerlicher, konservativer, in Ebensee und Richtung Bad Ischl, vor allem Richtung Bad Gois, und dann widerständig, rau und trotzdem willkommen heißen. Das ist nicht Tirol, wo man in der siebten Generation vielleicht aufgenommen wird, wenn man Handschlagqualität hat, ehrlich wirkt und nicht zu viel streitet, dann kommt man dann doch gut an dort. Also die Menschen dort sind extrem wichtig. Also wegen der Berge fahre ich nicht hin.
Aber du sprichst über diese Menschen von außen, wie wenn du drauf schaust. Bist du einer von denen? Bist du widerständig und rau?
Ich bin einerseits nicht einer von denen, weil ich es niemals war. In der Kindheit durch die zugereisten Eltern und durch dieses Elitäre des Elternhauses konnte ich nicht einer von denen sein, weil die Arbeiterkinder waren. Mein Vater war der Werksdirektor, darum konnte ich es nicht sein. Andererseits dann doch wieder, weil dieses Streitbare gepaart mit schon Offenheit und Ehrlichkeit, das nicht lügen wollen, das steckt schon in mir. Und ob das jetzt mehr aus dem daher kommt, dass ich dort aufgewachsen bin oder es von den Eltern mitgegeben wurde oder aus dem Kindergarten oder aus der Volksschule, das weiß ich nicht. Aber ich habe das Gefühl, und Leute, die mich kennen oder kannten beim Profil, die würden schon sagen, dieses jederzeit Streitbare und trotzdem Offene, das könnte schon was mit der Gegend zu tun haben.
Wie bist du dann eigentlich zum Journalismus gekommen?
Ich habe ein Zitat kurz davor. Ja. Ja, du hast irgendwann einmal gesagt, es war zufällig, aber kein Zufall.
Ja, es war zufällig und kein Zufall, genau. Es war gut recherchiert. Genau so war es. Ich bin 1980 nach Wien, habe dort Jus studiert, weil ich mich nicht entscheiden konnte und wollte, kurz überlegt, ans Rainer-Seminar zu gehen, weil das Schauspielerische schon in mir steckte und die Sprache mich vielleicht noch immer begleitet. Jedenfalls Jus studiert. 85, Kurt Waldheim, ehemaliger UNO-Generalsekretär, kandidierte als Präsidentschaftskandidat, und das machte mich wütend oder hat mich wütend gemacht, weil ich nicht verstanden habe, dass jemand, der so verfangen war in der schlimmsten Teil der Geschichte Österreichs oder Österreichs und Deutschlands, dann nicht umgehen kann mit der österreichischen Geschichte. Er hat gelogen über seine eigene Vergangenheit im NS-Regime, sagte den Satz, ich habe nur meine Pflicht getan. Das hat mich unendlich wütend gemacht. Ich bin auf die Straße mit dem Rüttelitschka-Pferd und habe protestiert gegen Kurt Waldheim. Lief dann irgendwann mal, mein Jurastudium war beendet, zu Armin Thurnen, noch immer Herausgeber des Falter und damals schon der Wiener Staatszeitung, habe gesagt, ich will schreiben. Und ich werde Armin Thurnen ewig dankbar sein, dass er gesagt hat, na schreib. So wurde ich Journalist. Zufall und nicht zufällig hängt damit zusammen, dass offensichtlich in mir immer gesteckt hat, diese Wut und dieser Ärger darüber, dass jene Zeit so verdrängt war, die in Deutschland nicht verdrängt werden konnte, weil klar war, wer schuld an diesem Krieg und an den Millionen Toten war, während in Österreich war das eben wirklich verdrängt. Also es war ein Zufall Waldheim, ein Zufall Armin Thurnherr, niemals geplant, Journalist zu werden, aber es war nicht zufällig, weil es in mir gesteckt hat, das aufarbeiten zu wollen. Und es ging ja noch weiter. Ich war dann beim Profil und ich kann mich erinnern, dass im Jahr 2000 der damalige Bundeskanzler Wolfgang Schüssel oder sein Umfeld übers Profil sagte, das sei das Zentralorgan des Antifaschismus. Aber das hat er nicht positiv gemeint, sondern es deplatzierend. Also als ich ausgerechnet beim Profil, das so viel in der Aufarbeitung der Zeit gemacht hat, gelandet bin und landen konnte, zufällig, aber kein Zufall.
Ich möchte nochmal zurück zum Kurt Waldheim. Du weißt, der ist ja vom Attersee. Der war ja immer am Attersee auch zu Hause und ist auch dort begraben. Hast du ihn eigentlich jemals getroffen? Hast du jemals mit ihm gesprochen?
Ich habe ihn getroffen, ich habe mit ihm gesprochen, ich habe ihn niemals interviewt. Ich weiß, dass seine Wiener Familie dort den Zweitwohnsitz hatte und dass die dort den Sommer verbracht haben. Ich habe ihn getroffen, habe mit ihm gesprochen. Er hat eine eigenartige Art gehabt, nicht zu sprechen. Ich glaube, er war nicht besonders intelligent und hat darum auch nicht wirklich verstanden, was da jetzt abgeht, als dieser mehr als berechtigte Widerstand gegen ihn aufgetaucht ist. Er war ein Diplomat, der bei der UNO erlebt hatte, wie man als Mann aus einem kleinen Land kommend sehr hoch fliegt und dann plötzlich ist es eingeprasselt auf ihn und er hat nicht so wirklich verstanden, was da abgeht. Aber Dummheit schützt
nicht davor, wenn man Bundespräsident werden will, dafür kritisiert zu werden. Aber ich kannte seine Frau, seine Tochter, die übrigens mit Herrn Karas verheiratet ist, was viele nicht wissen. Also Karas in Zukunft Alpbach-Präsident und bisher unser Vertreter in Brüssel ist ein Schwiegersohn von Kurt Waldheim, allerdings ganz anders gestrickt, liberal.
Du hast die Vergangenheit angesprochen, und zwar die sehr negative. Jetzt reden wir meistens über das Salzkammergut sehr positiv, aber gerade in Ebensee war diese Vergangenheit sehr, sehr präsent und da ist Schlimmes passiert in der Außenstelle des KZs und so weiter. War das irgendwie präsent früher im Aufwachsen? Du hast gesagt, die Eltern haben nicht viel über Politik gesprochen, es war da ein großer Schatten irgendwie, aber hat man es gewusst?
Man hat es gewusst und Ebensee hat sich anders als Gesamtösterreich dieser Vergangenheit schon sehr früh gestellt. Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind dieses noch bis heute stehende Tor des KZs, also ein Steintor, gesehen habe und ich habe das Bild dieses KZ-Tors noch immer in Erinnerung. Es gab überall die Hinweisschilder, also im Endeffekt Verkehrsschilder, KZ-Friedhof. Das heißt, es war sehr präsent und Ebensee hat sehr früh angefangen, sich dem zu stellen, zumal da die Verantwortung und Schuld nicht in Ebensee lag. Das war ein Außenlager des KZs Mauthausen. Die Nazis haben Stollen in den Berg getrieben, weil dort ursprünglich V1, also Raketenbestandteile, gebaut werden sollten und im Endeffekt eine Raffinerie für Raketentreibstoff dort war. Das heißt, die Ebenseer hatten es jetzt nicht ganz so schwierig, sich dieser Vergangenheit, die nicht in Ebensee zu verantworten ist, zu stellen. Ja, aber wir wussten darüber und darüber wurde immer gesprochen. Es gibt heute und das schon seit langem ein Zeitgeschichte-Museum, das diese Vergangenheit sehr schön aufarbeitet. Und einer der Gründe war auch, warum ich gut zurückkam nach Ebensee, war, ich durfte dort bei der jährlichen Gedenkfeier mal eine Rede halten und ich werde den Tag nie vergessen. Meine Eltern saßen im Publikum und ich sprach über die Vergangenheit von Ebensee, über meine jüdischen Kinder und meine Eltern, die in jener Zeit groß wurden, mein Vater, der im Krieg war, saßen dort und haben sich das angehört oder anhören müssen und Vergangenheit dort in dieser Gegend, im Salzkammergut, ist extrem präsent, was man jetzt natürlich auch spürt im Rahmen der Kulturhauptstadt mit allem Auf und Abs in diesem Zusammenhang.
Aber wie reagiert Ebensee dann, wenn einer zurückkommt aus der großen Stadt und dann solche großen, schweren Themen anspricht? Wie haben die Eltern reagiert?
Ebensee hat nur positiv reagiert. Ich hatte immer den Eindruck, dass die mich nicht als einen depperten Wiener sehen, sondern mit einem gewissen Stolz einen Ebenseer, der in die Welt hinausgegangen ist und die Verbundenheit erhalten hat, dann zurückkommt. Mein Vater kam auch schon aus dieser industriellen Generation, die mit den Arbeitern und den Betriebsräten auf Augenhöhe gesprochen haben und das hilft oder half mir auch und da gab es keine Standesdünkel. Also eher ein gewisser Stolz, der dann irgendwann mal bald abfällt und dann kommt es darauf an, wie man sich selber verhält. Aber willkommen ohne Ende, auch kein Neid darüber, dass ich selbst dort in einem etwas größeren Haus wohne, dass ich nicht selbst arbeite, sondern geerbt habe. Aber Neid zum Beispiel spüre ich dort nicht und das ist, beschämt mich manchmal sogar, wenn ich sehe, wie fleißig andere Menschen dort sind, aber niemals sich das erarbeiten werden können, was ich auch nur geerbt habe. Umso mehr sollte man demütig sein insgesamt, aber gerade wenn man da im ländlichen Raum aus der großen Stadt Wien zurückkommt, Profilherausgeber war oder damals noch ist und im Umgang Demut zeigen und mehr zuhören als jetzt die großen Reden halten.
Danke für deine offenen Worte. Ich war letztens wieder dort bei der Gedenkstätte. Ich finde, man sollte sie wirklich manchmal besuchen. Vor allem jetzt gerade im Zuge der Landesausstellung war sehr spannend umgesetzt, auch in den Stollen übrigens. Unglaublich. Erzähl uns auch ein bisschen was über die schönen Seiten von Ebensee. Ist jetzt ein harter Bruch, aber ich glaube, es sollte auch sein, oder? Wo bist du da unterwegs?
Ich könnte jetzt sagen, in den Wirtshäusern, aber es ist nicht unbedingt nur die schöne Seite.
Da kommt auch noch ein Thema.
Darüber noch sprechen. Ich gehe gern segeln dort, habe ein kleines Segelboot gemeinsam mit meinem Bruder im besten Segelclub Österreichs, der SCE, weil dort ist immer Wind in Ebensee, eine H26 dort liegen.
Und war das gerade ein bisschen ein Schlag Richtung Attersee?
Das war ein bisschen Schlag Richtung Neusiedlersee. Aber
okay, dann ist es okay.
Ja, das gilt ja, da sitzt jemand mit am Tisch, der gerne am Attersee ist oder zwei. Hawaii sogar. Ja, also wir haben einen besseren Wind. Und ja. Also ich bin gerne am See, gehe in die Berge, tue so, als würde ich viel Bergsteigen, was ein bisschen übertrieben ist, gehe gerne auf die Klettersteige, fahre dann weiter in Salzkammergut rein, mal Richtung Seewand, da einer der schlimmsten Klettersteige oder schwierigsten überhaupt, an der Nordseite des Dachsteins. Und treffe vor allem, dann sitzt zu Hause bei meinem Nachbarn und werde dort wiederum beschämt, indem ich, während ich nur fertig Nudeln kochen kann, dort bekocht werde und er meistens mehr Bier zu Hause im Kühlschrank hat als ich. Also ich bin einfach unterwegs dort und gehe auf die Straße und treffe Leute. Und im Winter gehe ich Skifahren. Feuerkogel, großartiger Berg. Man sollte nicht zu viel Werbung dafür machen, sonst würde er überlaufen sein. Aber ein großartiger Skiberg. Und wenn dort der Schnee nicht mehr reicht, fährt man dann rein nach Gosau und geht Dachstein West Skifahren. Es ist anders als so manches Eck dort, zum Beispiel der Attersee, ist der Traunsee rund ums Jahr belebt, weil dort Märkte und Stadt nämlich gemunden sind, die wo Menschen rund ums Jahr wirklich leben, während der Attersee, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber der Attersee im Winter schon etwas leblos sein kann, während im Winter hast dann halt den Fasching, die fünfte Jahreszeit mit dem sehr brutalen Fasching-Montag, dem fetzen Montag, wo die eben sehr angeblich am Sonntag weggehen und am nächsten Freitag nach Hause kommen. Und es wird nicht darüber gesprochen, was dazwischen passiert ist. Also, ich habe viel Spaß dort.
Aber es hat alles seine Vor- und Nachteile und seine guten Seiten und seine nicht so guten Seiten.
Ich muss dazu sagen, wir haben auch unsere Traditionen und das Leben im Winter ist vielleicht ein bisschen gemütlicher am Attersee, aber auch sehr toll. Wir zwei, Robert und ich, wir sind zum Beispiel Glöckler. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Glöckler am Attersee, da muss ich jetzt wirklich lachen.
Also, nein, es gibt ja wirklich tolle Tradition.
Habt ihr euch abgeschaut in Ebensee? Ich laufe ja schon, wenn es um die Glöckler geht, die in Traunkirchen und in Gmunden herumlaufen.
Also. Da muss ich dir recht geben, in Traunkirchen gibt es ein tolles Heimatmuseum. Ich war dort und im Dachboden vom Heimatmuseum ist eine traumhafte Glöckler-Ausstellung.
Ja, das sind vermutlich hauptsächlich Ebensee Glöckler-Kappen. Man muss dazu sagen, das ist am 5. Dezember, glaube ich. Also, vor den Drei Königs ist dann, glaube ich, Drei Königs.
Die
ist
letzte Rauhnacht, glaube ich, so ist es Rauhnacht, ungefähr. Gell?
Genau, ja, und da laufen die eben sehr passend aus jedem Ortsteil in Ebensee herum. Boah, da fällt mir noch eine Geschichte ein. Also es laufen viele Ebensee mit ihren beleuchteten Kappen herum, aber das Widerständige und dann wiederum das Konservative, das sich mit dem Progressiven paart, hat man in Ebensee vor etwa 15 Jahren gesehen, als eine sogenannte Frauenpass laufen wollte. Es waren immer nur Männer, die mit den Glöcklerkappen herumliefen. Und dann beschlossen eben sehr Frauen, jetzt laufen wir herum. Was dazu geführt hat, dass diese Konservativen in ihrer Fortschrittlichkeit dann doch wieder gesellschaftspolitisch Konservativen eben sehr dagegen so protestiert haben, dass die anderen Glöcklerpassen mit den Männern nicht zum Treffpunkt, wo man sich am Schluss getroffen hat, gelaufen sind, weil eine Frauenpass dabei war. Inzwischen ist das begradigt. Die Geschichte lief, glaube ich, bis in die New York Times damals, jedenfalls auf CNN. So weit kommt eben sie dann. Und jetzt dürfen Frauen laufen. Wir machen eine Bürgermeisterin jetzt, die eben sie regiert. Aber hat über das Eigenartige und Belustigende hinaus erzählt das natürlich dann schon etwas darüber, wie einerseits konservativ das Salzkammergut ist und nicht nur dieses progressive Arbeiterschaft, Revolutionäre in sich trägt, sondern da ein eigenartiges Amalgam, wenn nicht sogar ein etwas Widerstreitendes ist. Ebenso zum Beispiel Ischl ähnlich natürlich, Bad Gäusern auch, sozialdemokratische Gemeinden und dennoch ausgerechnet dort wurde der Feminismus in Form der Frauen-Glöckler-Pass abgestraft. Also irre. Inzwischen ist es okay, aber damals bis New York Times.
Aber es braucht seine Zeit, offensichtlich. Glaubst du, muss man konservativ sein? Muss eine Gesellschaft konservativ sein, um Traditionen so unverfälscht durch die Zeit zu bringen?
Ja, ist die Frage, wie man jetzt das Wort konservativ auslegt. Ich glaube, man sieht jetzt gerade, also der Raum Salzkammergut ist ja Kulturhauptstadt, 23 Gemeinden fürs Jahr 24 und da sieht man das Aufeinanderprallen von Traditionen, die sich in Kleidung, Musik, Körn zeigt, andererseits mit einer widerständigen Kultur, Ebensee, das berühmte Kino dort, Kino Ebensee, stark getragen von zwei Brüdern, die Mallinger Brüder, wo sehr früh eine ganz andere Kultur, die an Woodstock sich angelehnt hat, darum hieß es auch Holzstock-Festival, ganz genau.
Hast du das gekannt, Robert?
Natürlich.
Ja, also Holzstock-Festival. Also
Nirvana, Foo Fighters, ganz alle
genau,
gespielt.
Ganz genau, danke, dass du das weißt. Natürlich. Wir wollen nämlich nie hin. Genau, Nirvana, Foo Fighters, also und für kein Geld, weil die wollten dort im Kino Ebensee spielen, ohne dass sie dafür Geld bekamen. Aber also es ist ein Aufeinanderprallen von scheinbar sehr gegensätzlichen Geschichten. Wahrscheinlich im Endeffekt, wenn ich drüber nachdenke, getragen, also diese Frage, die du stellst, ist ja unendlich wichtig getragen, dass man Kultur treiben, betreiben und kreativ sein will. Und ob das jetzt traditionelle Blechblasmusik ist oder eben Nirvana, das mag näher aneinander sein als jetzt, Verzeihung, dass die Kultur, die im ländlichen Niederösterreich anzutreffen ist, und das spürt man dann dort schon sehr stark.
Mhm. Bevor wir ins Wirtshaus kommen, da müssen wir ja noch hin, das haben wir ja schon angesprochen, müssen wir irgendwie auch auf den Berg. Wobei, du hast gesagt, du gehst nicht auf den Berg. Stimmt das? Warst du noch nie am Traunstein?
Nein, ich habe nur gesagt, ich gehe nicht so viel auf den Berg, wie es scheint, wenn man mein Instagram-Profil anschaut. Ich war oft am Traunstein, allerdings inzwischen seit 3 Jahren nicht. Und ich habe auch den Klettersteig auf den Traunstein, bin ich gegangen, Klettersteiger am Feuerkugel hinauf zum Europakreuz ist einer der schönsten Klettersteige überhaupt. Ich überschätze mich bei vielen Dingen oder bin ein bisschen nassforsch, würde man sagen, oder übermütig und gehe dann schon klettern. Na, ich habe die meisten Berge des Toten- und Höllengebirges dann schon begangen, meistens mit etwas weniger Kondition als meine Bergpartnerinnen, die üblicherweise bei 10 Zentimeter kleiner, 20 Kilometer mehr wiegen, rauchen und trotzdem vor mir oben sind. Aber ja, ich bin ehrgeizig genug, natürlich trotzdem hinaufzulaufen.
Ich habe wirklich nur 2 Themen von vorher, die ich nochmal ansprechen muss. Erstens, bist du Teil dieser Traditionen? Machst du mit?
Ja und nein. Ich bin nicht Teil, weil ich nicht dort geblieben bin. Und ja, ich mache mit. Also ich gehe am fetzen Montag am wildesten Karnevals für unsere deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer, also Faschings Umzug Österreichs mit und nehme angeblich auch sehr, 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 sehr viel Alkohol zu mir. Also ja, na klar bin ich dabei. Ich singe nicht mit, weil es 2 Dinge gibt, die ich wirklich nicht kann. Das eine ist Fußball spielen, das andere ist singen. Aber ich höre es mir zumindest an. Also ich nehme teil und bin Teil des Ganzen, aber trotzdem irgendwie wieder außen und eben sehr nickensfreundlich ab und lassen mich am ganzen teilhaben. Aber natürlich wiederum, wenn man dort aufwächst und als Kind jedes Jahr beim Kinderfasching, am Samstagfasching dabei war, dann ist es trotzdem Teil von einem, beziehungsweise von mir. Also unterm Strich die Antwort, ja, ich bin schon Teil des Ganzen, auch wenn ich über 30 Jahre nach Wien emigriert war.
Und das ist alte Kultur quasi. Und jetzt kommen wir nochmal zur neuen Kultur, Kulturhauptstadt. Sind alle deine Wünsche in Erfüllung gegangen bei dieser Kulturhauptstadt 2024?
Ich glaube, es ist keiner meiner Wünsche in Erfüllung gegangen bei der Kulturhauptstadt. Es fängt, also in Erfüllung gegangen ist, dass der dafür am besten geeignete Region Österreichs, wenn nicht sogar der Welt, überhaupt einmal den Zuschlag bekam und nicht Dornbirn und nicht St. Pölten, sondern Bad Ischl und damit eben, dann haben sich ein paar andere Gemeinden auch noch angeschlossen. Also prinzipiell mal ja, dass das Potenzial da nicht ausgeschöpft wird und wurde, finde ich schade und ein bisschen traurig. Woran liegt's? Möglicherweise wäre nicht viel mehr drinnen gewesen. Es ist auch schwierig, einen ÖVP-Landeshauptmann zu haben, der jetzt mit einer sozialdemokratischen Region als Kulturhauptstadt sich brüsten muss und ein bisschen später bemerkt hat, dass es trotzdem er ist, der dann Teil des Ganzen wird. Und damit war die Unterstützung nicht immer so groß, wie sie sein musste. Ein Hauptproblem ist vermutlich die zuständige Kulturverantwortliche Elisabeth Schweger, die einerseits eine großartige Managerin ist, verwoben in den internationalen Kulturwelt und großartige Künstler und Künstlerinnen hinbringt, andererseits den Menschen des Salzkammerguts erklären will, wer die sind und wie sie zu funktionieren haben. Und das ausgerechnet dort funktioniert nicht gut. Ich zitiere nur einen Satz von ihr sinngemäß. Sie sagte in einem Interview, ich glaube für Servus TV, nicht für den ORF, das ist wie bei den kleinen Kindern, man muss ihnen nur oft genug sagen, worum es geht, und dann verstehen sie es. Was für ein Satz, wie arrogant kann man denn sein? Und dass das nicht besonders gut ankommt, ist natürlich schade. Also ich glaube, ein Teil der mangelnden Innen- und Außenwirkung hängt schon damit zusammen, wie das Ganze geführt wird. Schade, weil die Projekte sind großartig.
Aber was hättest du anders gemacht? Was hat Christian Rainer, der über die Kulturhauptstadt und das Salzkammergut gesagt hat, das Salzkammergut verdient es, als Dramatisierung von Himmel und Hölle auf der Weltbühne inszeniert zu werden. Wie hätte dieser Mensch das anders gemacht?
Ich kann mich an das Zitat erinnern, ich weiß nicht mehr, wo es gesagt hat. Aber entspricht ja durchaus dem, was ich gerade gesagt habe, global wahrscheinlich die Region, die es am ehesten verdient. Das Ganze fing problematisch damit an, dass es einen Open Call gab und 1000 Gruppierungen sich bewerben durften, um dort ihre Projekte vorzustellen. Das heißt, im Endeffekt sind dann 930 beleidigt. Das kann man weder der Frau Schweger, die dafür nun verantwortlich ist, umhängen, noch dem Landeshauptmann. Also damit fängt es mal an. Insgesamt, ich glaube, es ist vor allem eine Frage der Kommunikation, die schlecht war. Schwierig genug, 23 Gemeinden, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister da auf eins und auf eine Ebene zu bringen, die einerseits lokale Ideen haben von dem, was passieren soll, gewählt werden wollen, vielleicht auch Infrastrukturprojekte umsetzen wollen. Das dürfte nicht so sein, weil der Brückenbau ist möglicherweise dann nicht unbedingt Teil dessen, was Kulturhauptstadt sein sollte. Insgesamt glaube ich, dass es möglich gewesen wäre, in der Außenwirkung viel mehr Interviews, die positiv ausstrahlen, in internationalen Medien zu platzieren, weil es eben so spannend ist. Und dass man das mit der Arroganz, das würde schon von selber passieren, dass man da drüber geht, das lasse ich schon dem Management dort an. Und intern, also für die Folgewirkung, intern, ich weiß nicht, ob ich es besser hätte machen können. Es ist wirklich schwierig. Ich würde mich als Antwort auf die Frage darauf konzentrieren, da ein international abzubilden, was dort vorhanden ist, in dem Jahr passiert und in Zukunft passieren kann. Also es wäre wirklich möglich gewesen, diese Region, die großartig ist, die Themen der Kulturhauptstadt international besser zu platzieren, was in der Außenwirkung dann eine langfristige Bedeutung hätte. Da kann man platzieren Klima, da kann man platzieren Übertourismus, da kann man Kultur im Spannungsfeld von gestern, heute und morgen platzieren, aber auch das Zusammenprallen von extremen politischen Fraktionen, in dem Fall rechts, mit Menschen, die versuchen, ordentliche Politik zu machen. Da wurde einiges verabsäumt.
Jetzt bist du ein sehr kunstsinniger Mensch, hast selber sehr viel Kunst an den Wänden hängen, und das wissen vielleicht einige nicht, Christian Rainer ist mit Arnulf Rainer verwandt. Wie?
Der jüngere Bruder meines Vaters ist Arnulf Rainer. Mein Vater war Jahrgang 1922 und Arnulf Rainer ist geboren am 8. Oktober 1929 und die wuchsen gemeinsam auf. Also da gibt es schon enge Familientraditionen, wuchsen auf in Gainfern, Teil von Bad Fürslau in Niederösterreich. Darum ist auch das in der Gegend das Arnulf Rainer Museum verortet. Ja, und ja, ich habe viel Kunst und ich kann mich auch erinnern, dass ich als Geschropp den Onkel getroffen habe auf der Marie-Hilfer-Straße in seinem Atelier, eher wie in einem Spitzweg, auf einem Spitzwegbild unter einer Bettdecke, weil er zu geizig war, um zu heizen. Meine Eltern brachten ihm Brot, da habe ich die ersten Erinnerungen an meinen Onkel. Dann in der Galerie Next St. Stephan im ersten Bezirk in Wien, wo er Bilder ausgestellt hat, was eine Folgewirkung hatte, weil der kleine Bub, der wahrscheinlich 6, 7 war, also der Christian Rainer, diese Bilder, diese Abstraktionen gesehen hat und gesagt hat, was das ist. Also Frau am Stumpf, was fällt mir noch einmal, ich gestern im Dorotheum was gesehen, ein roter Wal, und mein Onkel hat sich das angehört und hat das draufgekritzelt. Das heißt, manche dieser Arnulf Rainer Bilder haben Zitate des damals noch nicht journalistisch formulierenden Christian Rainer plötzlich, weil der Arnulf fand das lustig und hat das draufgekritzelt als Titel der Bilder.
War der Vater stolz auf seinen Bruder? Oder war Kunst ein Thema bei euch? Oder war das so konträr, die Leben der zwei Brüder, dass das einfach völlig egal war?
Und war es dann erst bei dir wieder ein Thema?
Mein Vater hat, glaube ich, verstanden, was für ein gewaltiges Potenzial in seinem Bruder steckt und steckte, obwohl das zu einer Zeit war, als der Arnulf Rainer noch gar nicht bekannt war. Aber schon die Bibliothek, die ich nun geerbt habe, in Ebensee sehend, wo die ganzen Bücher über meinen Onkel, also über seinen Bruder stehen. Er wusste schon, dass das etwas sehr Besonderes ist. Ich kann mich auch erinnern, dass ich im Jahr 89 mit meinen Eltern und dem Onkel Arnulf nach New York geflogen bin, damals für die Arbeiterzeitung Ich Schreiben, weil er eine Einzelausstellung im Guggenheim Museum in New York hatte. Also ja, da war und ist schon stolz da. Interessanterweise wissen sehr viele Menschen nicht, dass Arnulf Rainer mit mir verwandt ist. Was an meiner unendlichen Bescheidenheit liegen mag. Oder auch daran, dass ich halt ein bisschen einen anderen Weg gefunden habe. Umgekehrt, ich glaube, dass der Arnulf, der ein großer Verbalisierer ist und gern und der auch wirklich gut und selber schreibt, schon verstanden hat, dass es da eine Wesensähnlichkeit gibt zwischen ihm und mir, aber da müsste man ihn selber fragen.
Steckt dann ein Künstler in dir?
Ja, Sprachkünstler, glaube ich, ja, auf jeden Fall. Jetzt könnte man sagen, Lebenskünstler auch. Ich bin ein fröhlicheres Gemüt als der sehr introvertierte Arnulf. Also ich bin histrionisch und das ist eher weniger, beziehungsweise bei ihm ist dieses Histrionische oder nach außen gekehrte in seinen Bildern, aber nicht in jedem Seitenblicke-Interview zu erspüren.
Jetzt ist etwas sehr, sehr Spannendes passiert heuer im Sommer. Und zwar natürlich vor den Nationalratswahlen die Sommergespräche im ORF. Und die waren zufälligerweise genau vor deiner Haustür am Traunsee. Hast du dort einmal dir überlegt, vorbeizugehen, ein bisschen rüber zu lugen, was machen die da? Oder wie läuft? Du siehst das eigentlich rüber mit dem Segelboot. Zu stören.
Ja. Ich habe überlegt, da hinten im Hintergrund als Karl Nehammer war, mit einem roten Segel vorbeizusegeln. Ich habe ein rotes Vorsegel. Oder als der Babler dort war, mit einem schwarzen Segel vorbeizufahren. Niemals mit einem blauen natürlich. Ich kenne dieses Wirtshaus oder Hotel wirklich gut. Das Traunsee, weil Wolfgang Gröller und die Gröller-Familie, denen das gehört, ein enger Freund ist, mit dem ich schon am Kilimandscharo war. Das heißt, der Blick, den ich mir jedes Einzelne angeschaut, der Blick auf den Traunstein, den man sieht, das ist ein mir extrem vertrauter Blick und es ist tatsächlich das schönste Eck Österreichs. Es tut mir wahnsinnig leid, aber das schafft nicht einmal der Attersee.
Schau mal, aber damit lobst du ein bisschen auch den ORF. Warst du zufrieden mit den Sommergesprächen? Was sagst denn du dazu? Du bist immerhin Politjournalist.
Ich war sehr zufrieden mit den Sommergesprächen und unzufrieden damit, wie die Politik sich geriert. Ich würde mir wünschen, dass Gespräche dieser Art mehr Metaebene haben und nicht sich dann im Detail und im Hickhack verlieren. Also, dass man ein wenig erfährt über das Weltbild und über das Menschsein der jeweiligen Parteichefs oder Spitzenkandidaten. Und das kommt nicht rüber. Das lasse ich allerdings nicht keinesfalls dem ORF oder dem Moderator, ich wollte schon gendern, aber dem Moderator an, sondern der Politik, die Politikerinnen und Politiker, die sich kaum trauen, über das Erlernte hinauszugehen oder dort halt Wahlkampfrhetorik machen. Heuer ein besonderes Jahr, wo man sich erst recht nicht traut, weil die Nationalratswahlen am 29. September praktisch vor der Tür stehen. Insgesamt würde ich mir wünschen, dass Politikerinnen und Politiker viel mehr darüber sinnieren, wohin es denn langfristig geht und nicht nur in der nächsten Legislaturperiode, dass sie eine Perspektive haben für das, was ihre eigenen Kinder erleben und erleben werden. Und das fehlt komplett. Am ehesten habe ich das noch bei Beate Meinl-Reisinger gespürt, die da eine, ich hätte es fast gesagt, verspieltere, aber das ist es nicht, aber eine nachdenklichere Form fand und findet, wie man es früher bei den Grünen manchmal erlebt hat. Alexander Van der Bellen, also noch grüner Parteichef, war diese Nachdenklichkeit im Satz, dieses sich selbst korrigieren, war ja nicht nur eine Marotte, sondern hat einfach etwas Kreatives an sich gehabt. Die Grünen in einer Bundesregierung, also mit Werner Kogler, tun das nicht. Und das fand ich wirklich schade. Nicht nicht die Schuld des Moderators, wahrscheinlich auch nicht der Medien, sondern einer einfallslosen und vorsichtigen Politik. Eigentlich sehr schade. Ich sage jetzt etwas, was komisch wirken mag. Ich war 35 Jahre oder 33 Jahre in Chefredaktionen oder Chefredakteur. Wer das wirklich hatte und was spannend war, war Jörg Haider. Und ich war nun wirklich einer der bittersten Gegner von Jörg Haider und seiner Partei. Aber es war immer spannend, mit ihm Interviews zu führen, weil er unberechenbar war und weil er durchaus dann mal Weltbilder entworfen hat, die meistens beängstigend waren. Aber jedenfalls war es viel spannender. Ich bin freiwillig in Pressestunden im ORF mit ihm gegangen, wo niemand mehr hin wollte, wegen dieser Unberechenbarkeit und wegen der Offenheit des Ergebnisses. Und Offenheit des Ergebnisses findet man bei Politikern und Politikern jetzt kaum mehr. Es ist absehbar, was sie tun.
Aber glaubst du nicht, dass die Menschen einen Wunsch hätten nach dieser Offenheit? Glaubst du nicht, dass diese Strategie, wieder mal ein Politiker oder Politikerin einer anderen Ausrichtung, dass man so vielleicht sogar Wahlen gewinnen kann oder zumindest die Menschen von sich überzeugen kann?
Ich halte das wirklich für möglich. Man sieht international ja Beispiele, die zumindest kurzfristig dann funktionieren. Also in Frankreich, Macron war so jemand und der hat damit eine eigene Partei gegründet und war lange damit sicherlich erfolgreich. Aber dazu braucht es Ausnahmepolitikerinnen und Politiker. Obama in den USA war das sicherlich auch. Also es mangelt da schon mal an Persönlichkeiten, die das können oder könnten. In Österreich fallen mir da jetzt nicht allzu viele ein. Und ich meine, das ist nicht unbedingt kritisch. Andererseits ist die Fallhöhe bei so etwas natürlich schon sehr hoch. Und ich wollte schon sagen, ich habe ein gewisses Verständnis. Ich habe kein Verständnis dafür, sonst wäre ich möglicherweise selber Politiker. Aber das Risiko ist einfach unendlich groß, dass sich Social Media, was sicherlich einer der Gründe ist, warum es niemand wagt, über den Politiker, die Politikerin herfallen, sobald er ein schnodriger oder kreativer Satz fällt. Warum dann Menschen wie der langjährige erste Generaldirektor Andreas Treichel, der nun ein wirklich großes Format hat, oder der Unica-Generaldirektor, CEO Andreas Brandstätter und ähnliche Menschen nicht in die Politik gehen, mag schon daran liegen, dass jedes Foto mit etwas mehr Lässigkeit und jeder etwas lässig dahingesetzte Satz eher gefährlich ist als nützt. Die Wiener Bürgermeister, Häupl, Ludwig ein bisschen weniger, haben das schon hier und da gemacht. Und gerade von Michael Häupl kennt man schon den einen oder anderen Satz, die schon lustig sind und waren. Aber das geht vermutlich nicht in der Bundespolitik, wo ohnehin alles auf Abruf ist und die Halbwertszeiten kurz sind. Es geht besser, wenn man Landeshauptmann oder Landeshauptfrau ist. Dort ist das Potenzial nicht ausgeschöpft.
Aber heißt es, dass alles verloren ist? Was zumindest so diese ganz großen Kapazunder betrifft, die nicht mehr in die Politik gehen?
Ich fürchte, dass die ganz großen Kapazunder derzeit eher gefährlich sind, weil man sie dann doch an den Rändern findet oder sie sich dorthin bewegen. Orban war ein Kapazunder oder ist es, aber ist von einem liberalen Politiker sehr an den Rand gelaufen. Also die Kapazunder enden dann oft in der eigenen Hybris. Und wenn ich jetzt Sebastian Kurz nenne, der nun ein großes Talent ist oder war, das hat nicht so besonders gut geendet, das Ausschöpfen des eigenen Potenzials oder der Möglichkeiten der Selbstdarstellung. Also es ist auch gefährlich, dennoch sehne ich mich danach und gerade bei den Problemen, die wir haben, vor allem dem Klimathema, das Klimathema zu beherrschen in Staaten, wo es fünfjährige oder vierjährige Legislaturperioden gibt, ist ja ein Widerspruch in sich und das ist nun wirklich die größte Bedrohung für die Welt. Aber warum sollte ein Kanzler Karl Nehammer jetzt sagen, super, E-Mobilität ist großartig, ihr müsst alle umstellen, wenn er weiß, er muss bei den nächsten Wahlen gewinnen. Der kann ja fast nicht anders regieren, als diese verantwortungslosen Sätze zu sagen, von wegen, die Technik wird schon richten und wir setzen weiter auf den Verbrennermotor. Also Schwierigkeit des nicht nur Schielens, sondern Starrens auf Wählerinnen und Wähler.
Aber darf ich dich fragen, hattest du jemals ein Angebot von der Politik? Hast du jemals überlegt?
Erstens ja, zweitens nein. Also ja, Angebote immer wieder. Jetzt nach meinem Ausscheiden beim Profil von zwei Parteien in Österreich, wobei zumindest eines davon sehr ernsthaft war, überlegt, es wirklich zu machen, nie. In der Vergangenheit ja, immer wieder.
Aber bräuchte es nicht genau Politikerinnen oder Politiker, die beruflich nichts zu verlieren hätten?
Und auf der anderen Seite, ist es nicht immer mit Quereinsteigern schiefgegangen?
Ja, ganz genau beides, ja. Da gibt es ja ohnehin die Antwort. Quereinsteiger geht praktisch immer schief, beziehungsweise wenn man die Quereinsteiger genauer anschaut, dann sind das Menschen, die ja vorher schon in irgendeiner Form in der Politik waren. Ich nenne jetzt Christian Kern, ich würde sagen, das ist schiefgegangen. Ich finde eigentlich nicht, weil er in Wahrheit ein unglaubliches Potenzial hat und hatte, an Sebastian Kurz gescheitert ist. Aber der war ja auch kein wirklicher Quereinsteiger, weil er in seiner Jugend in der Sozialdemokratie engagiert war. Es funktioniert nicht gut mit den Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern, zumindest dann nicht, wenn sie nicht aus ihr Leben lang nicht nur politisch gedacht haben, sondern politisch engagiert waren. Man muss das Geschäft lernen, man muss die Kontakte haben und nur dann funktioniert es. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen und das, also mir fallen da jetzt nicht viele Namen ein.
Du bist interessanterweise natürlich dem Journalismus treu geblieben, bist jetzt ganz woanders, nämlich bei den Vorarlberger Nachrichten. Wie kam es denn dazu?
Im Endeffekt enge Freundschaft mit dem Verleger und der Verlegerfamilie Russ, Eugen Russ, lang mit ihm bekannt und schätze ihn als Menschen unendlich. Und die neue Chefredakteurin Isabel Russ war bei mir im Profil und war direkt von Praktikantin wurde sie Online-Chefin. Hat nicht nur ein ungeheures Potenzial, sondern ist eine großartige Chefredakteurin. Darüber hinaus glaube ich, dass so sehr die Zukunft privater Medien verlegerischer Herkunft gefährdet ist, Regionalmedien wie die Vorarlberger Nachrichten ein gutes Potenzial haben, weil die einen ganz anderen USP, also ein ganz anderes Angebot an Nutzerinnen, LeserInnen haben, indem sie Lokalnachrichten in einer Form darbieten, die kaum der ORF bringen kann. Also einerseits privat, andererseits finde ich großartig, was die Familie Russ da macht. Ich hatte mir ein Jahr Auszeit vorgenommen, habe das auch wirklich gemacht und im Jahr in Österreich nichts geschrieben und jetzt schreibe ich halt einmal in der Woche eine Kolumne und darf dann hier und da auch ein bisschen mitreden, aber weit weg. Und ich mag Vorarlberg sehr gern. Ist immerhin auch an einem See,
der groß ist.
Der sehr groß ist, leider ein bisschen tiefer als sogar der tiefste See Österreich, nämlich der Traunsee. Die tiefste Stelle des Bodensees gilt nicht, weil die ist nicht in der Nähe der österreichischen Grenze. Also der Bodensee ist fast so schön wie der Attersee und der Traunsee.
Aber war vielleicht ein bisschen Angst vor dem Nichtstun auch dabei, dass du dich entschieden hast, noch einmal zum anderen Medium zu gehen und nicht in Pension zu gehen? Oder vielleicht Angst vor dem Älterwerden sogar?
Älter werden, ich bin ja
ein junger Bursch.
Ja, genau, danke ganz lieb, sind wir alle drei, genau, keiner von uns weit jenseits der, was, 40 oder?
30 haben wir
gesagt. 30 haben wir gesagt, 30. Ja, genau, ja. Angst? Nein, gar nicht. Also ich wusste, dass es Zeit war beim Profil, dass ich eine gute Zeit beim Profil hatte, ein Vierteljahrhundert, aber dass es Zeit war, was anderes zu machen, jedenfalls nicht mehr diesen Job zu machen. Ich war eher neugierig, was passieren würde, ob eine Leere entsteht, ob ich zum Alkoholiker werde, beides nicht passiert. Wir trinken hier für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, wir trinken Wasser. Also es war nicht so, dass ich den ungeheuren Drang hatte, wieder journalistisch tätig zu sein. Ich tue es jetzt gerne, weil etwas Struktur bringt es dann doch wieder ins Leben, wenn man wieder genauer sieht und liest und etwas strukturierter denkt oder auch schreibt. Habe gemerkt, dass man Schreiben nicht wirklich verlernt. Zumindest sehe ich das so. Ich hoffe, dass die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger auch so sehen. Und bin ja rundherum engagiert ohne Ende. Ich darf im Vorstand der Freunde in der Nationalbibliothek dienen, mittun in der Boltzmann-Gesellschaft im Vorstand, im Isterkloster Neuburg, berate international da und dort, ohne es genauer darauf einzugehen. Es ist eher so, dass man oft Nein sagen muss, weil das so viele Geschäfte sind, wo jeder sagt, du, das sind nur zwei Meetings im Jahr. Und es artet dann doch aus, man will die Verantwortung dann ja auch wahrnehmen. Na, wer weiter eingeladen, genügend, Reise unendlich viel, wirklich, wirklich viel. Wer hätte wahrscheinlich den Senatorstatus, würde ich Business fliegen, was ich nicht tue und genieße das Leben durchaus.
Viele Einladungen, unter anderem zum Salzkammergut-Podcast. Kommen wir vielleicht zurück ins Salzkammergut am Ende des Gesprächs. Ist der Christian Rainer, wenn er dort ist, in Ebensee zu Hause, ist er ein anderer Mensch als in Wien?
ich glaube, ich bin derselbe Mensch und sehr, sehr ähnlich. Vor allem nicht der Mensch, den die Öffentlichkeit sieht, wenn man mich im Fernsehen sieht oder wenn man meine Kommentare liest. Ich bin normaler, als ich wirke im Fernsehen. Jeder von uns ist dann mal eine Kunstfigur und ihr beide kennt das wahrscheinlich auch mal zum Teil. Kunstfigur nicht, aber man stellt sich anders dar, wenn man als Journalist öffentlich arbeitet. Ich bin wesentlich normaler und wenn mir die Polizei aufhält dort, weil ich dann mal zu langsam gefahren bin.
Und nur das?
Nur das, selbstverständlich. Unlängst fiel der Satz, aber im Fernsehen sind sie nicht so nett. Also im Fernsehen bin ich vielleicht etwas
anders. Was ist da die Antwort? Danke.
Ganz, ganz freundlich. Die Antwort ist, ja, jetzt, so bin ich wirklich, jetzt seht das einmal. Also jetzt, ja. Ich bin da und dort der gleiche Mensch. Ich bin in den Seitenblicken oder im Fernsehen nicht. Ich glaube, da könnte man den Eindruck bekommen, dass ich etwas arroganter bin, als ich wirklich bin.
Ja, aber entschuldige, da muss ich schon eine oberflächliche Frage auch stellen dürfen. Wie viele unterschiedliche bunte Socken hast du zu Hause?
Also erstens einmal, ich gar keine Socken, sondern nur Kniestrümpfe.
Entschuldigung.
Ganz, ganz wichtig, Socken. Nein, nur Sportsocken. Ich würde sagen, 25 Paar sind es schon und die sind alle bunt. Nein, aber ein paar schwarze, also sehr, sehr viele. Ja, aber das ist ja was ganz Konservatives. Im Endeffekt, das ist nichts Schrilles, sondern das, was die Briten sowie die bunten Futter der Anzüge immer schon getragen haben. Also im Endeffekt ist es unglaublich versnobbt und gar nichts Revolutionäres.
Ja, aber ich finde es großartig. Da haben viele Leute immer fleißig zugeschaut und wollten wissen, was hat der Christian Rainer an?
Welche Socken heute?
Ja, genau, welche Stutzen oder Kniestrümpfe. Stimmt, ja. Die einzige Revolution, die ich in meinem Leben je ausgelöst habe, ist, dass das gesellschaftsfähig wurde und der ehemalige Pressechefredakteur und jetziges Servus-TV-Moderator Michael Fleischer jetzt auch bunte Kniestrümpfe trägt. Also irgendwas bewirkt man ja dann doch durch die Fernsehpräsenz.
Bist du halt ein Vorbild.
Danke, ganz lieb.
Vielleicht waren das die 5 Minuten Fame, wenn man so sagt.
Möglicherweise ist das das Einzige, was von mir bleiben wird, aber immerhin.
Glaube ich nicht. Ist diese Kunstfigur bewusst erschaffen oder kommt die auch von innen heraus?
Komplett von innen heraus. Die ist eher geschuldet der Lust an der Selbstdarstellung und an der Öffentlichkeit, die ich immer hatte. Ich wollte eben irgendwann mal ins Rainer-Seminar gehen, habe mit dem Fritz Karl und einigen anderen in Gmunden auf der Bühne im Stadttheater gespielt. Also das ist schon auch ein Teil von mir, diese öffentliche Buntheit. Allerdings zur Verteidigung ohnehin nicht. Inhaltlich habe ich in meinem Leben, was jetzt rote Linien überschreiten oder politische Verantwortung oder auch über Menschen reden, keine großen Fehler gemacht. Da bin ich immer treu geblieben. Und so sehr ich schillernd sein mag in den Seitenblicken, wenn es drauf ankommt, politisch, habe ich, denke ich, den Weg, den man als der Gesellschaft verantwortliche Journalist begehen sollte oder gehen sollte, den habe ich da nie verlassen. Also kein Widerspruch zwischen Buntheit und Inhalten.
Das ist eigentlich schon ein schönes Abschlusswort. Eine Frage hätte ich noch.
Jetzt kommt's.
Du hast, ich finde es eine sehr positive Frage am Schluss. Was würdest du der jungen Generation im Salzkammergut gern mitgeben? Was ist so eine Lebenserkenntnis jetzt nach 30 Jahren bei dir?
Ich würde allen sagen, schaut, dass ihr nach innen und nach außen blickt. Nach innen nämlich zu euren Eltern und zur Tradition des Salzkammerguts und nach außen in die Welt und was sich in der Welt tut. Das ist deutlich einfacher geworden, natürlich seit es das Internet gibt. Und das ist es auch, was ich jetzt spüre. Dort die Menschen sprechen und verstehen Englisch oft besser als in den Großstädten. Aber dieses Spiel mit den inneren Werten und den globalen Werten, das ist es, was man der Jugend oder überhaupt allen Menschen insgesamt und vor allem im Salzkammergut empfehlen und mitgeben sollte.
Sehr schön. Ich würde sagen, wir kommen zu unserem Word-Rap. Das ist immer. Das gibt's auch noch. Immer am Schluss. Ganz kurze Antworten, lieber Christian, bitte. Am Salzkammergut schmeckt mir.
Die Buffesen im Wirtshaus in Ebensee. Buffesen ist eine Süßspeise mit Bovidl, also was ist das, Zwetschgen, glaub, eine Marmelade. Man sagt Bovidl-Marmelade dazu, ja.
Kennen wir natürlich. Da fällt mir ein, wir haben natürlich nicht über die Wirtshausgeschichte gesprochen. Vielleicht ist es aber gar nicht so schlecht. Was sagst du dazu?
Die Wirtshausgeschichte wurde vergangenes Jahr aus einem Wirtshaus hinausgeprügelt. Der Wirt wurde nachher strafrechtlich verurteilt wegen Nötigung und hat schon irgendwie gezeigt, was an aggressivem Potenzial in Menschen insgesamt steckt. Ja, und es ging in dem Zusammenhang um Vergangenheit und Nicht-Vergangenheit. Also ich bin einerseits, schreckt es mich noch immer, dass es passiert ist, andererseits bin ich froh, dass das öffentlich bekannt wurde, dieses Ausrasten bei einem so wichtigen Thema.
Am Salzkammergut taugt mir.
Die Mischung aus Enge und Weite, aus der Offenheit und Verschlossenheit der Menschen.
Am Salzkammergut taugt mir nicht.
Am Salzkammergut taugt mir nicht die Enge und die Weite, also sehr ähnlich, weil wenn es in die Enge kippt, führt es zu Verschlossenheit. Und dazu, dass die Menschen aus dem engen Tal nicht rauskommen und keine Möglichkeiten haben.
Am Salzkammergut liebe ich?
Berge, Seen, zurückziehen. Und die Tracht ist auch sehr schön. Lederhose, darüber sprachen wir heute auch nicht.
Wir müssen uns offensichtlich noch mal treffen, so in der Zukunft. Im Salzkammergut fehlt mir?
Im Salzkammergut fehlt mir das Urbane, dass man nicht einmal im Bunden im Norden des Traunsees findet, weil das eher Kleinbürger sind, die glauben, sie sind Großbürger. Das Urbane, Städtische kommt dort manchmal zu kurz.
Letzte Frage. Am Salzkammergut ist das Allerwertvollste.
Die Menschen selbstverständlich, also nicht die Berge. Die Menschen im Salzkammergut sind einzigartig in ihrer Wertewelt, in der Empathie und vielleicht auch in der Nachbarschaftshilfe. Ich habe da Sachen erlebt, wenn es eng wird, helfen alle zusammen, egal wer ist und wer woher kommt.
Dankeschön, Christian Rainer.
Vielen Dank, was für ein tolles, offenes, inspirierendes Gespräch.
Ich danke euch, ich habe mehr profitiert als ihr, glaube ich, davon. Und ich bleibe dabei, der Traunsee ist doch besser als der Attersee.
Haut uns noch eine rein am Schluss.
Wir werden einmal das beim Segeln schauen, ob der Rosenwind nicht doch ein bisschen besser ist.
Wir fahren beim Niederwind, das ist der Südwind, um 5 Uhr früh vor Traunkirchen und schauen einmal, wo es lang geht.
Genau. So, und jetzt aus ist.
Netzwieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.